wenn wir jetzt diesen Vers durchgehen, dann werde ich jetzt heute mit euch so zwei Teile machen. Im ersten Teil geht es um Identität und im zweiten Teil zeige ich euch dann ein ganz tolles Tool, mit dem ihr selber auch immer wieder gucken könnt, wo stehe ich eigentlich gerade, will ich da überhaupt noch stehen und was kann ich ändern. Es hat einen komplizierten Namen, das klären wir dann später. Jetzt mag es nicht weiter. Könnt ihr hinten weitermachen? Ah, genau. Also, wir fangen jetzt mal mit Identität an. Ich bin ein Fan von Definitionen, weil das bringt zum Beispiel nichts, wenn ich hier vorne sage, wir packen jetzt unsere Badesachen und der eine hat Eisbaden im Kopf und der andere einen Strandurlaub und dann streiten wir uns drüber, ob es jetzt Sinn macht, einen Neoprenanzug mitzunehmen oder nicht. Deswegen fange ich immer gern mit Definitionen an, dass man einfach weiß, wovon wird jetzt gerade geschwätzt. Identität kommt vom lateinischen identitas und heißt so viel wie Wesenseinheit oder mit sich selbst eins sein. Das ist ein relativ neuer Begriff. Wenn ihr in die Bibel schaut, dann kommt da kein einziges Mal das Wort Identität vor. Der Begriff, den kommt ungefähr im 18. Jahrhundert das erste Mal auf und hat dann auch einfach schon kulturell ein paar Schlaufen gedreht, was damit gemeint ist. Also wenn wir in der Moderne anfangen, 18. Jahrhundert, damals als der Begriff zum ersten Mal aufkommen ist, da stand quasi für die damaligen Leute fest, Identität ist eine Essenz unseres Selbsts. Und unsere Aufgabe ist quasi, uns so und so zu schälen und zum Überlegen und an diesen Kern und diese Essenz von uns selbst hinzukommen, dass das unsere Identität ist. Das wird nicht von außen beeinflusst, sondern das ist nur rein was, was in uns selber drin ist und was erkundet und erforscht werden will. Dann gab es da Industrialisierung, es gab Globalisierung und irgendwann in der Postmoderne kam man dann auf den Trichter, ja, also Identität, vielleicht ist es doch nicht nur diese unveränderbare Substanz in uns, sondern es hat noch mehr Faktoren. Es hat eine sogenannte Fragmentierung stattgefunden. Das heißt also, ich habe eine Identität in meiner Arbeit, ich habe eine Identität in meiner Gemeinde und ich habe eine Identität zu Hause. Und alle diese Identitäten, wo ich an den verschiedenen Orten habe, wo ich gerade tätig bin, sind von mir selbst bestimmt. Ich darf sagen, welche Identität ich habe. Also das komplette Gegenteil von dem, wovon man zuerst ausgegangen ist. Und jetzt mittlerweile sind wir angekommen in der Post-Postmoderne. Und die Post-Postmoderne geht quasi davon aus, dass beides zusammengehört. Also dass ich nicht das eine und das andere ausschließe, sondern die geht davon aus, Identität ist sowohl Substanz als auch Prozess. Das heißt, Identität ist sowohl das, was ich bin, was ich in meiner Genetik habe, was ich alles mitkriege an Eigenschaften, als auch Prozess, das heißt, wie ich mich entwickeln möchte, hat auch einen Einfluss darauf, wer ich bin, was meine Identität ausmacht. Und genauso aber auch Selbstentwurf und Zuschreibung. Das schließt sich gegenseitig jetzt nicht mehr aus, wenn wir von Identität sprechen. Das heißt, der Selbstentwurf quasi, ich darf alles selbst bestimmen, wie möchte ich sein, was prägt meine Identität, wer möchte ich nach außen darstellen, ist auch mit dran beteiligt, ja, was will ich verkörpern, wer will ich sein, aber auch genauso die Zuschreibung von außen. Also was kriege ich eigentlich von Feedback von Leuten? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand hier vorne steht und sagt, ich kann predigen und der andere sagt, nee, kannst du nicht, der Esel kann es besser. Also dann muss man sich halt auch ein bisschen fragen, gell? Habe ich jetzt da den richtigen Selbstentwurf gerade an der Hand oder nicht? Genau, das ist so jetzt momentan der Stand, wie die Psychologie Identität und diesen Begriff prägt. Genau, also es kam gerade der Einwurf, dass ja unsere Umstände auch das prägen, wer wir sind. Und dass Umstände auch manchmal nicht veränderbar sind und wir auch gar nichts dafür können. Genau, das kommt eben zu dem Thema Prozess mit dazu. Weil wie du wiederum mit diesen Umständen umgehst, das hat ja wieder Aussagekraft darüber, wer du als Mensch bist. Also wir haben immer wieder die Wahl, werden wir jetzt bitter oder zum Beispiel gehen wir in die Vergebung, jetzt nochmal auf biblischer Ebene zu gucken. Für den Umstand, dass ich verletzt werde, kann ich nichts. Also hoffe ich mal. Genau, aber wie ich dann damit umgehe, das hat dann wieder mit dem Prozess zu tun. Gut, und dann schauen wir mal, was die Bibel von dem Ganzen eigentlich hält, was Identität angeht. Da ist 1. Mose 1,20 eigentlich so der Bibelvers schlechthin. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also es ist ganz klar, wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Das ist unsere Substanz. Gott schafft uns mit einer Würde, weil wir in seinem Ebenbild gemacht sind. Und genauso schafft er uns aber auch als Mann und Frau. Das heißt, hier haben wir einen kleinen Prozess im Gange. Mann und Frau könnten ja unterschiedlicher nicht sein, gell? Das heißt also, in dem Miteinander entscheidet sich auch wieder, wie gehst du jetzt um mit dieser Gottes-Ebenbildlichkeit? Wie verhältst du dich anderen Menschen gegenüber? Wir haben hier wieder genau das Gleiche. Es ist sowohl Substanz als auch Prozess, was Gott sich für uns als Identität ausgedacht hat. Und übrigens, er fand uns sehr gut, als er uns gemacht hat. Nur mal nebenbei. Genau. Was hat es jetzt alles mit diesem Jesaja-Vers zu tun? Und vor allem, was macht es jetzt mit uns? Wie wollen wir jetzt unsere Identität eigentlich mal angucken? Dazu gibt es die sogenannte hermeneutische Spirale. Schwieriges Wort, ganz einfach erklärt. Das kommt aus dem Griechischen, hermeneuein, und heißt einfach so viel wie erklären oder auslegen. Das ist ein Tool, wo man in der Psychologie gern benutzt, weil die hermeneutische Spirale quasi die Grundlage ist von allen Verstehungsprozessen. Sowohl, dass ich mich selber besser verstehe, als auch mein Gegenüber. Und für die hermeneutische Spirale braucht es eigentlich drei Sachen. Und zwar spielen da die Erfahrungen eine Rolle. Was habe ich bisher für Erfahrungen damit gemacht, mit irgendeinem Thema? Dann Kulturprodukte. Was habe ich dazu schon für Filme gesehen? Was habe ich für Bücher drüber gelesen? Und eigene Modelle. Also was ist meine eigene Meinung zu dem Thema? Und jetzt ist Ignaz hergegangen und hat gesagt, das ist uns zu wenig. Wir wollen in diese hermeneutische Spirale die Bibel mit reinnehmen, weil wir in der Ebenbildlichkeit Gottes gemacht sind. Und darum ist es auch wichtig, dass wir die Bibel als vierten Faktor da mit drin haben. Und jetzt diese ganzen vier Dinge, die bedingen sich eigentlich wechselwirksam. Also wir machen mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich gehe zum Arzt. Der Arzt hat einen weißen Kittel an. Soweit so gut. Ich gehe wieder zum Arzt, der hat wieder einen weißen Kittel an. Dann bin ich mal im Krankenhaus, lass mich röntgen, weil der hat schon wieder einen weißen Kittel an. Also könnte man meinen, okay, alle Ärzte haben weiße Kittel. Dann Kulturprodukte. Ich habe alle Folgen Emergency Room angeschaut und Grey's Anatomy. Ich weiß, alle Ärzte tragen weiße Kittel. Also habe ich quasi das eigene Modell. Alle Ärzte tragen weiße Kittel. So, jetzt kommt die Bibel her und sagt, Gott ist unser Arzt. Jetzt ist die Frage, trägt der auch einen weißen Kittel? Und jetzt entscheidet sich, was mache ich mit dieser Information? Genau, was darf dann was bestimmen? Darf jetzt quasi die Bibel, die sagt Jesus, also steht es nicht unbedingt drin, dass der einen weißen Kittel hatte, zu der Zeit waren auch einfach andere modische Sachen einfach in, darf die Bibel dann zum Beispiel reinsprechen in mein eigenes Modell, in meine Meinung und mir sagen, du, vielleicht bist du da gerade so auf dem Holzweg. Oder sage ich, nee, also geht gar nicht. Also ich entscheide mich jetzt einfach dagegen, auch Jesus muss den weißen Kittel angehabt haben, wenn er jedes Mal geheilt hat. Und dann kommen wir nämlich zu den Prinzipien, was diese Spirale angeht. Und zwar, wir brauchen immer ein Prinzip der Offenheit dabei. Bin ich überhaupt offen, meine eigene Meinung über Bord zu werfen oder nicht? Dann brauchen wir das Prinzip der Reflexivität. Habe ich schon mal mit jemandem drüber geschwätzt, was ich so denke? Zum Beispiel könnte ich ja auch meinen befreundeten Arzt fragen und sagen, hast du an deiner Freizeit auch einen weißen Kittel an? Oder ich frage meinen Pastor und frage den, du, damals zu der Zeit Jesu, gab es da überhaupt weiße Kittel? Also wirklich in einen Austausch gehen. Oder einfach einen Freund oder eine Freundin fragen und sagen, du, als du mal beim Arzt warst, hatten die da eigentlich immer weiße Kittel an? Also dass man wieder guckt, dass man in der Gegenüber geht in einen Austausch und mal sich reflektieren lässt auch. Und dann haben wir noch das Prinzip der Prozessualität. Bin ich offen, dass da überhaupt irgendwas in Gang kommt? Zuerst mal die Offenheit. Könnte es sein, dass ich mich geirrt habe? Und dann aber auch die Offenheit zum Sagen, will ich überhaupt in diesen Prozess gehen? Will ich da überhaupt mitgehen und mich vielleicht von der Bibel überführen lassen, was ich vielleicht bisher gedacht habe, aber eigentlich nicht so ganz stimmen kann? Genau, also immer wenn wir dann von unserer eigenen Meinung reden oder wenn es darum geht, jemand anderen zu verstehen, ist immer die Frage, will ich überhaupt offen sein? Will ich das reflektieren lassen? Und will ich, dass das dann Prozess einfach in Gang kommt? Und wir üben das jetzt auch mal ganz praktisch mit dem Jesaja-Vers. Genau. Weil du wertvoll bist in meinen Augen, kostbar und einmalig, sollst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Ich habe euch jetzt mal wertvoll angekringelt und habe da in der Elberfelder Studienbibel mal nachguckt, was damit eigentlich gemeint ist. Keine Sorge, ich tue jetzt nicht mit Hebräischem langweilig, ich kann es eh nicht aussprechen. Aber wir gucken uns mal, was das heißt. Wertvoll bedeutet ein Anerkennen des anderen an seinem Platz in der Gemeinschaft. Weil du wertvoll bist in meinen Augen. Heißt also, weil ich dich wertschätze, da wo du deinen Platz in der Gemeinschaft hast. Damit ist nicht gemeint, ich finde dich viel besser als deinen Nächsten, sondern es eben einfach dieses Anerkennen von der Person. Und jetzt gehen wir mal diese hermeneutische Spirale. Erstens mal ist die Frage, Platz in der Gemeinschaft. In welchen Gemeinschaften bewegst du dich eigentlich gerade? Hast du eine Gemeinde, wo du zuverlässig hingehst? Oder ist dein Platz in der Gemeinschaft auch in der Arbeit zum Beispiel oder in der Familie? Wie schaut es das aus? Und dann eben auch diese Frage nach den Erfahrungen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Erstens mal, erfährst du Anerkennung für das, wer du bist, in welchem Setting du unterwegs bist? Und dann aber auch das andere wieder, gibst du überhaupt Wertschätzung auch ab an andere? Weil ich finde, wir sind einfach so typisch deutsch, gell? Lieber dreimal gejammert als einmal gelobt. Genau. Und ich finde, da muss man dann auch wieder eben gucken auf die Wechselseitigkeit. Gott hat uns für Gemeinschaft gemacht. Und das heißt dann nicht nur, dass ich dann drin hocke und mir denke, also zu mir hat keiner gesagt, schön, dass du heute da bist. Sondern dass man sich auch mal fragt, zu wem hast du heute gesagt, schön, dass du da bist? Und das mit dem Platz in der Gemeinschaft, da kann man immer wieder seine Spiralen drehen. Also ich habe da auch so meine Themen, wo immer wieder gedreht wird. Zum Beispiel bin ich 35 und ich bin alleinstehend und im christlichen Setting unterwegs. Das ist nicht so einfach. Da wirst du schon mal schief angeschaut und gesagt, ja, was ist mit dir eigentlich verkehrt, gell? Wie schaut es mit Kindern so aus? Willst du deinen Beitrag nicht leisten für die Gesellschaft, dass die Rente gesichert ist? Also das sind einfach so Sachen, wo man dann immer wieder diese Spirale auch läuft mit unterschiedlichen Fragen, mit unterschiedlichen Themen. Und das ist oft nicht geklärt an einem Nachmittag, dass man sich mal hinhockt und es überlegt, sondern manchmal braucht es einfach auch eine Weile. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Fühle ich mich denn vollwertig in der Gemeinschaft? Was spricht Gott mir zu? Gott spricht mir zu, dass ich vollwertig bin. Klar, die ganze Bibel ist voll mit Frauen, die verheiratet sind und Kinder haben. Aber es gibt eine Frau im Lukas-Evangelium, die war 7 Jahre verheiratet, war danach verwitwet und hat danach als Prophetin im Tempel gearbeitet. Die hat nicht nochmal geheiratet und die hat auch nicht nochmal Kinder gekriegt, obwohl es zu der Zeit noch viel krasser wäre, das zu tun als heutzutage. Die heißt übrigens Hannah. Und Anja kommt auch von Hannah. Genau, also da ist dann auch wieder die Frage, was will ich denn jetzt glauben? In der Bibel steht die Hannah drinnen. Und will ich jetzt aber glauben, was andere vielleicht für eine Meinung haben oder ich vielleicht auch selber? Also das ist ja oft nicht nur der Zuspruch von außen, was ist mit dir verkehrt, sondern dass man es auch selber über sich denkt. Okay, machen wir mal weiter. Weil du wertvoll bist in meinen Augen, kostbar und einmalig sollst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Schauen wir uns das kostbar mal an. Kostbar ist gleichzusetzen mit selten oder edel. So, wer hat sich heute früh beim Aufstehen gedacht, boah, bin ich heute edel drauf? genau, ich nicht. Ja, genau, mit selten können wir was anfangen, aber mit edel ist... genau, also, wenn wir edel im Kopf haben... Also edel setze ich oft auch ein bisschen mit pompös gleich. Also oh, da ein Kronleuchter und da auch schickes Abendkleid und alles ist perfekt und alles ist dekoriert. Ich kann übrigens nicht dekorieren, bei mir schaut es nicht edel aus. Also so finde ich, hat man oft diese Definitionen ein bisschen ja, im Kopf parat. Das sind aber die Kulturgüter, wo man jetzt damit meinnehmen, gell? Also ich finde, was so edel ist und was so als kostbar dargestellt wird, wird heutzutage ja viel von den Medien einfach auch übernommen. Also die zeigen dir da einen Ausschnitt von der Wohnung und dann sagen, boah, die ist frei edel, die Wohnung. Man weiß aber nicht, wie es hinter der Kamera aussieht. Oder dann hat man da so ein Red Carpet und man sieht die Leute da so drüber flanieren und weiß genau, du wirst nie so aussehen. Aber da wird auch wieder gesagt, hey, das ist edel. Also so, das so, wäre so das erstrebenswerte Ziel, das wäre doch ganz nett, wenn du da auch hinkommen würdest, oder? Genau. Und dann kommt ja noch dazu, was sind meine Erfahrungen? Also jetzt mal nicht nur aufs Äußere bezogen, aber da hat zu mir schon mal jemand gesagt, boah, du hast aber einen edlen Charakter. Hat noch niemand. Aber ich habe es auch nur zu niemandem gesagt, gell? Also das sind dann halt so Sachen, wo man sich dann auch wieder fragen muss, was habe ich da für Erfahrungen? Was ist jetzt also meine Meinung? Meine Meinung über mich ist, naja, edel bin ich nicht. Mit selten kann ich mitgehen, aber das ist dann eher nichts in der wertschätzenden Form. Genauso wie wenn, ich sage immer von mir, ich bin komplex. Ich bin nicht kompliziert, ich bin komplex. Genau. Also das ist einfach die Frage, wie geht man damit um? Und dann muss man da zum Beispiel auch mit reinnehmen, dass Predigten oft auch nur Kulturgüter sind. Also eine gute Predigt hat meiner Meinung nach schon auch eine Bibelstelle mit dabei. Gibt aber Predigten, die haben keine. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren eine Predigt gehört von einem großen internationalen Prediger, der gesagt hat, hey, wenn du Single bist und übergewichtig hast, dann steig auf den Stepper. Und ich dachte mir so, okay, jetzt lassen wir mal außen vor, auf wie vielen Ebenen das gerade falsch ist, aber es ist einfach nur ein Kulturgut. Hätte er die Predigt vor 300 Jahren gehalten, dann hieß es, zwäng dich in ein Korsett, schau, dass du nicht mehr atmen kannst und schmier die Tollkirsche in die Augen, kommt immer gut. Also man muss auch das immer ein bisschen differenziert sehen. Nicht jede Predigt ist einfach 1:1 Wort Gottes, sondern ja, Gott spricht zu uns durch Predigten, aber Paulus hat auch gesagt, wir müssen alles prüfen, was da rauskommt. Ja, und dann noch ein Wort, mit dem ich mich ein bisschen sehr schwer getan habe. Weil du wertvoll bist in meinen Augen, kostbar und einmalig, sollst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Mag's nicht mehr weiter. Aurora, es mag nicht mehr weiter. Genau, also herrlich ist jetzt so ein Begriff, also es kommt jetzt in der Jugendsprache, war es mal eine Weile wieder, dass ich gesagt habe, oh, ist das herrlich. Also es kam schon so, wow, cool, gleichgesetzt, aber ist jetzt nicht so mein aktiver Sprachgebrauch. Und wenn wir mal gucken, was das heißt, glänzen, schmücken, verschönern. Und mit dem Wort habe ich mir ein bisschen schwer getan. Erstens mal, das herrlich ist nicht so mein Sprachgebrauch. Mit herrlich, finde ich, kommt da immer was so patatata einher. Und dann auch dieses Glänzen, Schmücken, Verschönern. Da ist dann auch wieder die Frage, was für Erfahrungen habe ich damit bisher gemacht? Haben Leute gesagt, boah, schön, dass du da bist. Boah, mit dir ist echt schöner als ohne dich. Und habe ich das auch schon mal zu Leuten gesagt? Habe ich schon mal die Wertschätzung ausgedrückt, boah, dass du heute da bist, macht keinen Unterschied? Und dann natürlich auch unsere Kulturgüte müssen wir auch wieder ganz klar mit angucken. Was sagen sie denn, was glänzt, was schmückt, was verschönert? Das sind in der Regel oft so selbstdarstellerische Akte. Das ist nicht, dass jemand einfach nur da ist und zum Beispiel zuhört, sondern es ist das, wer ist lauter, wer ist größer, wer optimiert sich besser. Das wird heutzutage als glänzen, schmücken, verschönern dargestellt. Aber das ist nicht das, was Gott denkt. Gott sagt sogar mal in der Bibel, er schmückt sich mit uns. Du bist eine Krone in meiner Hand. So schaut's aus. Und ganz egal, wie oft du auf dem Stepper warst oder wie dein Haus dekoriert ist, Gott schmückt sich mit dir. Und ist uns das bewusst? Können wir das überhaupt annehmen? Und da ist wieder die Frage, bin ich überhaupt offen jetzt, meine Meinung über Bord zu werfen und zu sagen, ah nee, kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, was da gerade los ist? bin ich überhaupt offen, auch zu glänzen? Gott hat gesagt, wir sind nicht dazu da, dass wir unterm Eimer stehen, sondern auf dem Stuhl. Trauen wir uns, das zu zeigen, was wir können, wer wir sind und was wir denken? Weil eigentlich hat er das vor. Und da muss man dann auch wieder gucken. Gehen wir in diesen Prozess rein? Fragen wir uns, was habe ich bisher für Erfahrungen gemacht? Was hindert mich dran, das so zu sein und zu tun, wie er es sich gern wünschen würde? Und das sind immer wieder Sachen, wo wir uns in so vielen Lebensfragen stellen können. Wir können immer wieder gucken, hey, was denke ich gerade? Was ist mein eigenes Modell? Dann können wir hingucken, was habe ich bisher für Erfahrungen gemacht? Was könnte das Ganze erklären, dass ich so denke? Und dann aber auch, was für Kulturgüter gehören da dazu? Was läuft denn in den Medien gerade? Und Fernseher haben eine krasse Macht. Also es gab Kulturvölker, bei denen war Übergewicht modern quasi. Da kam der Fernseher und zack, wollten die alle dünn werden. Also das, was wir am Bildschirm sehen, das hat eine Macht. Weil das quasi nur eine Sequenz ist, ein Ausschnitt und sich dann unser Gehirn denkt, oh, das muss es ja wert sein, dass dieser Ausschnitt gezeigt wird, also muss das erstrebenswert sein. Und auch Bücher genauso. Also was da in Büchern und so weiter immer propagiert wird, da muss man sich immer fragen, ist, wo kommt das gerade her? Warum denke ich überhaupt so? Und dann müssen wir immer wieder gucken, was denkt Gott eigentlich? Was steht in der Bibel dazu? Und was nicht? Und ich habe euch jetzt noch ein Blatt mitgebracht. Das steht drauf, ich bin in Christus. Und da sind ganz viele Sachen, wo auch biblisch die Vorsehen mit dazustehen, was wir alles sind in Christus. Und wenn du beim Durchlesen merkst, ich habe da eine Sperre bei einem oder bei mehreren, oder da kommt einfach ein Widerstand und ich denke, nee, ist nicht, dann guck da genauer hin, das lohnt sich. Und wenn du selber merkst, du kommst da nicht weiter, dann schwätz mit jemandem drüber. Wir sind ja in der Gemeinschaft. Oder? Also ich bin ja nicht alleine. Genau, also guckt euch das durch. Ihr könnt es gerne auch als Hausaufgabe mitnehmen, weil Gottesdienst ist ja die ganze Woche. Und dann schaut da einfach mal hin und geht's dem Prozess. Und vor allem vertraut Gott, dass er es gut mit euch meint. Weil am Ende steht dran, und ich habe dich lieb. Und das ist egal, welche Selbstoptimierungsgedanken wir haben, welchen Minderwert wir in uns tragen. Er hat uns lieb. Und das ist das Fundament unserer Identität. Fertig.